Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. In der letzten Zeit haben wir gelernt, dass Israel wahlweise Genozid begeht oder komplett unschuldig angegriffen wird, dass in der Ukraine Olaf Scholz mit seiner Weigerung, die Taurus zu liefern, Verrat an den westlichen Werten begeht und sie Russland zum Fraß vorwirft oder wahlweise ein absoluter Kriegstreiber ist. Kurzum, Außenpolitik ist in aller Munde und die herrschenden Schlagworte fliegen nur so durch die Luft. Ihr seid heute einmal wieder da für eine Diskursanalyse und dafür habe ich mir natürlich meine Co-Pilotin für alle Arten von Diskursanalysen geholt.
Hallo, Ariane hier.
Hallihallo, Ariane. Genau, wir wollen heute quasi ohne Expertise, aber dafür mit umso mehr Meinung über die Meinungen zur Außenpolitik sprechen. Also wir haben gar nicht vor, heute grundsätzlich darüber zu diskutieren, wie sinnvoll die Taurus sind. Wir werden mit Sicherheit da auch drauf kommen oder wie weit die deutsche Solidarität für Israel gehen sollte, sondern eher die darum herumgehenden Debatten anschauen, die tatsächlich eine gewisse Merkwürdigkeit sind. Denn Außenpolitik spielt normalerweise in Deutschland eine noch geringere Rolle als in vielen anderen Demokratien ohnehin schon. Einfach weil Deutschland außenpolitisch kein sonderlich auftretender Akteur ist normalerweise. Aber seit dem Ukraine-Krieg hat sich das dann durchaus ein bisschen gewandelt. Das Ganze begann ja mit den 5000 Helmen, die zu Beginn der Invasion versprochen wurden als einzige Hilfe und wandelte sich. Seither werden wir diese Debatte nicht mehr los. Deutschland macht wahlweise viel zu viel und treibt quasi die Welt in den Dritten Weltkrieg oder macht viel zu wenig und verrät alle westlichen Werte des Bündnisses und jeden einzelnen Ukrainer. Ich habe das Gefühl, wie so häufig in diesen Debatten, dass der Mittelweg und die Zwischentöne ein wenig verloren gehen. Das mag allerdings natürlich an meiner Timeline liegen und nach dem, was ich alles normalerweise so lese und höre gewissermaßen, aber ich kriege wirklich diesen Whiplash. Auch wenn man so den Feed von Spiegel Online oder so anguckt, also durchaus respektable Zeitungen und Zeitschriften und einfach nur die Überschriften durchscannt, bekommt man schon dieses Gefühl, dass es nur noch die jeweiligen Maximale gibt. Also Olaf Scholz ist wirklich entweder ein Kriegstreiber oder ein Chamberlain 2.0. Dazwischen gibt es irgendwie gar nichts mehr. Ist das auch dein Eindruck oder ist das quasi meine Fehlwahrnehmung?
Ja, total. Also du eben gesagt hast, normalerweise wird in Deutschland nicht viel über Außenpolitik geredet, habe ich auch gesagt, ja, und das ist wohl auch gut so, weil ich auch das Gefühl habe, es geht sehr in die Extreme, teilweise auch völlig ins Absurde, also diese kurze Debatte, ob wir eine eigene Atombombe haben, für jetzt gleich sozusagen, also nicht irgendwie in 50 Jahren, sondern braucht Deutschland morgen eine eigene Atombombe, das ist ja schon eine völlig absurde Debatte irgendwie, dass ich auch das Gefühl habe, es hat vielleicht wirklich damit zu tun, dass Deutschland da auch sehr unbedarft ist, was solche außenpolitischen Debatten angeht. Also ich habe, wie gesagt, das Gefühl, es hat sehr wenig noch mit der Realität zu tun. Und ich habe das gemerkt, wir haben im Vorgespräch ja ein bisschen, als ich dreimal nachgefragt habe, ob das wirklich eine Metadebatte ist, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht so viel über Taurus. Du auch gesagt hattest, irgendwie so viel weißt du auch nicht. Denn das Einzige, was, wenn man nur diesen Diskurs oder wie du sagst, nur so die Überschriften dazu liest, was rauskommt, ist, Taurus ist irgendwie eine Wunderwaffe, mit der man auf einen Schlag Moskau ausradieren könnte. Und wenn das eben rauskommt, dann ist ja auch kein Wunder, dass diese Debatte sich denn so in diese in diesen Extrem verliert, weil wenn es diese Wunderwaffe wäre, was ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, was genau dieses Ding kann. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht die kriegsentscheidende Wunderwaffe. Und wahrscheinlich haben wir auch nur ein funktionierendes Ding davon. Aber wenn man davon ausgeht, es wäre diese Wunderwaffe, dann versteht man vielleicht auch, warum die Debatte sich in diesen Extrem sitzt. Weil dann wäre es ja wirklich so, hätten wir diese Wunderwaffe, die für die Ukraine den Krieg morgen gewinnen könnten, dann wäre es wirklich fies, sie der Ukraine vorzuenthalten. Andersherum, wenn es diese Wunderwaffe wäre, die Moskau morgen ausradieren könnte ohne großen Aufwand, kann ich verstehen, dass Leute da Angst bekommen und meinen, wenn wir dieses Ding liefern, dann sind wir, logischerweise, sind wir denn Kriegspartei und kriegstreiberisch, wenn wir so eine Wunderwaffe haben. Also ich glaube, diese Übertriebenheit, diese Faktenbefreitheit teilweise auch, die führt auch dazu, dass diese Debatten so schrill werden. Und ich habe mir eigentlich heute so gedacht, weil eigentlich ist es ja so, es werden ja keine 5000 Helme mehr geliefert, sondern Deutschland insgesamt ist ja gut dabei, was Hilfe an Ukraine angeht. Also ich glaube, wir sind da unter den Top 3 oder so. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass so rein zahlenbasiert hat die Ukraine vielleicht sogar mehr davon, wenn wir dafür mehr Geld, mehr Munition, mehr Helme liefern als ein Taurus-Marschflugkörper-Raketending. Und dadurch ist das, ja, ich glaube, so dieses. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Ukraine, wie gesagt, vielleicht sogar ein ganz guter Deal ist. Halt kein Taurus, dafür viele andere Sachen, die sie auch sehr gut gebrauchen können. Und es ist ja auch gleichzeitig durch diese Extreme, es ist ja eine riesige Überhöhung von Deutschland, habe ich das Gefühl. Es wird überhaupt nicht dieses, wir sind da eingebunden in so eine globale Sache, sondern anscheinend hängt das Wohl und Wehe, die europäischen Werte von Deutschland und einer Waffe ab. Das ist wieder so eine unfassbare irgendwie Überhöhung. Das, wie gesagt, das ist so ist es auf jeden Fall nicht. Und das ist auch, glaube ich, was, wo alle oder viele, es sind ja, das ist mir nämlich auch noch aufgefallen, weil bei Twitter, dass die Timeline da komisch ist, das ist ja überall so. Das sind viele Dinge, wenn man den Menschen auf der Straße fragt, die wissen auch nicht mehr über Taurus. Die haben bestimmt wahrscheinlich auch nicht so krasse Meinungen dazu. Aber es ist ja eben nicht nur irgendwelche Privatleute auf Twitter, sondern es sind ja die Qualitätsmedien, nenne ich sie mal so, und die Politiker, die das betreiben. Das ist ja nicht so irgendwelche Leute vom Sofa aus, die das twittern, sondern die Politiker, die da diese extreme Übertreibung fahren. Und das ist schon schwierig.
Bleiben wir für einen Moment mal tatsächlich bei dem Taurus. Ja, meinem Verständnis nach ist es ein Marschflugkörper, also letzten Endes eine Rakete, die nicht ins Weltall fliegt. Also keine Interkontinentalrakete oder sowas, sondern die fliegt grundsätzlich ähnlich wie diese amerikanische Tomahawk, das ist, glaube ich, die berühmteste von den Dingern, kann man die eben auf ein Ziel abfeuern, ist verhältnismäßig präzise, das ist quasi der Vorteil. Also wir reden hier nicht so von ich lösche ganze Städte aus, badabum, sondern ein relativ kleiner, konzentrierter Bumm auf eine sehr präzise Stelle, um hier mal militärische Fachtermini zu gebrauchen. Und dieser Marschflugkörper, die Besonderheit bei dem Ding, woran sich die Debatte ja dann letztlich hauptsächlich aufhängt, ist die Reichweite. Weil alles, was man der Ukraine bisher liefert, versucht man ja so ein bisschen peinlich darauf zu achten, dass das Zeug nicht eine Reichweite hat, mit der man Russland erreichen kann. Sondern wenn man das quasi innerhalb des freien Territoriums der Ukraine abfeuert, dass das dann im Großen und Ganzen im Territorium der Ukraine verbleibt. Das ist gewissermaßen so die Grundidee. Und warum legt man da so viel Wert drauf? Weil die Befürchtung eben immer eine Eskalation ist. Das war ja von Beginn an, das war ja schon bei den 5000 Helmen, war ja das ja schon die Befürchtung, dass das zu einer Eskalation des Krieges führen könnte und das, um das beliebte Wort zu gebrauchen, Deutschland Kriegspartei werden würde. Und wir haben diese Diskussion ja nicht zum ersten Mal. Wir hatten es bei den Helmen, wir hatten es bei den Leopard 2 Kampfpanzern, die dann auch irgendwie der heißeste Scheiß seit geschnitten Brot waren. Und jetzt haben wir denen, was, 27 Stück geliefert oder irgendwie so? Auf einer Front von 4000 Kilometern Gesamtlänge. Also von daher, das sind ja alles auch winzige Zahlen, von denen wir da jedes Mal sprechen. Und diese Taurus eben, die könnte grundsätzlich Russland erreichen. Also auch Moskau, wie du gerade gesagt hast, glaube ich. Oder doch zumindest tiefer ins Land hinein auf jeden Fall. Und das möchte man aktuell eher nicht. Und das war eines der Argumente. Und das ist halt mittlerweile kein besonders tragfähiges Argument mehr. Und deswegen kam aus Kreisen der Bundesregierung, ich glaube, es war Scholz persönlich, der das rausgehauen hat, der das zugegeben verschiedene Argumente gebracht hat, die Dinger lassen sich ohne deutsches Bedienpersonal gar nicht benutzen. Das heißt, wenn wir die der Ukraine liefern, müssten wir Bundeswehrsoldaten in die Ukraine schicken und die würden dann aber ganz definitiv und dieses Mal ganz sicher, Pinky Swear, würden die dann Kriegspartei werden. Und das ist natürlich ziemlicher Unfug. Also die Dinger kann man wohl auch mit anderem Personal abfeuern, was dadurch bewiesen wird, dass Deutschland die ja durchaus NATO-Partnern schon zur Verfügung gestellt hat, ohne da deutsche Soldaten mit dran zu tackern.
Ich glaube, das Argument hatten wir übrigens bei den Panzern auch schon. Dass man da, also dass es dafür Schulungen braucht, ist ja logisch. Kannst ja nicht einfach in den Panzer steigen und dann läuft das, aber logischerweise kann man das Leuten beibringen.
Genau, also von daher, und diese alberne Argumentation, die hat, glaube ich, ganz viel dazu getan, diese Debatte vollends entgleisen zu lassen. Ne, es kommen einfach rattendumme Argumente, das muss man wirklich sagen. Und zwar muss ich hier schon nach meinem Wissensstand sagen, durchaus auch von beiden Seiten. Weil eben, wenn man auf der anderen Seite so tut, als ob die Taurus-Lieferungen in irgendeiner Art und Weise kriegsentscheidend wären, klar, das wäre aus Sicht der Ukraine bestimmt nice to have. Aber wie du schon sagst, gegebenenfalls 1000 Artilleriegranaten mehr pro Monat ist substanziellere Hilfe. Nicht, dass wir das liefern würden, ja, aber es ist eben nicht das, woran sich der Krieg entscheiden wird an diesen Taurus. Genauso wie er sich nicht an den Leos entscheidet. Das ist natürlich die Gesamtzahl der Geschichten und ich glaube, es ist wirklich gerade das Rituelle schon fast an dem Ding, dass wir diese Debatte jetzt einfach schon so oft hatten, was es aus beider Seiten Sicht so ätzend macht. Wenn ich gegen diese Waffenlieferungen bin, dann ist es halt furchtbar nervig, bei jeder neuen Waffe die immer gleiche Diskussion aufzumachen und immer wieder zu hören, wie unglaublich wichtig die sind und dass ohne das Ding morgen ganz bestimmt Kiew fällt. Und umgekehrt, wenn ich für diese Waffenlieferungen bin, ist es natürlich super ätzend zu hören, dass die Lieferung von 20 Stück von irgendeinem halbmodernen Waffensystem angeblich zum Dritten Weltkrieg führt. Das ist ja genauso bekloppt. Ne? Und da ist das festgefahren drin. Und ich habe wirklich einen wahnsinnigen Whiplash, weil ich eben in meiner Twitter-Timeline, im Gegensatz zum Gaza-Konflikt, zu dem wir dann nachher noch kommen, wirklich Leute von beiden Seiten habe. Da hast du dann so diese Fraktion von den Salon-Kolumnisten effektiv, ja, also den Jan Behrens, der hier ja auch schon im Podcast zu Gast war, oder der Frank Sauer oder der Carlo Masala, die im Podcast noch nicht zu Gast waren, aber bestimmt any day now. Solche Leute, ja, oder die Claudia Major und der Gustav Kressel und so, also so die üblichen Verdächtigen des deutschen Security Establishments im Endeffekt, die da sich teilweise in meinen Augen schon ein bisschen im Tonfall vergreifen, was das anbelangt. Und auf der anderen Seite hast du halt so eine...
Obwohl, muss ich kurz einspringen, ich das noch etwas gedämpfter finde als bei den Politikern. Also was da im Moment bei Strack-Zimmermann, Mützenich auf der anderen Seite und den ganzen drumherum, das sind ja so die Symbolfiguren, das ist ja noch
das krasser. Das ist wahr, zu denen kommen wir bestimmt gleich. Mützenich wollte ich gerade erwähnen, ja, das wäre so die Gegenseite. Mir fallen jetzt gerade keine prominenten Twitter-User von der Gegenseite an, aber ich habe genügend von meinen linken Freunden sozusagen, die den Kram dann reposten, gegebenenfalls. Und wir haben natürlich Gregor Gysi, Rolf Mützenich, Olaf Scholz, die da immer wieder die da immer wieder Statements raushauen, die auch von dem Grad her gewissermaßen einfach auf so überdrehen letzten Endes bei allem und teilweise auch bar jeder Sachkenntnis wirken letztlich. Und das sage ich als jemand, der auch nicht gerade Experte auf diesem Gebiet von Waffentechnik ist, dass das wirklich ziemlich nervig ist. Und meine generelle These zu diesen ganzen außenpolitischen Geschichten ist im Endeffekt, und ich glaube, das ist auch nicht besonders kontrovers, dass es da gar nicht um Außenpolitik geht. Sondern letzten Endes werden da innenpolitische Debatten mit außenpolitischen Argumenten geschlagen. Und das wiederum führt dann gerade bei diesem Security Establishment natürlich dazu, dass die super genervt sind, weil da ja quasi jemand in ihrem wissenschaftlichen Fachbereich wildert, wo sie dann gerne hätten, dass die Politik mal auf die ExpertInnen hört. Und stattdessen kriegt man da quasi diese Fortsetzung der Identitätspolitik mit anderen Mitteln. Letzten Endes, was da abläuft. Und es ist Identitätspolitik. Ja, vor dem Ukraine-Krieg hatten wir den Quatsch mit den Drohnen. Ja, wenn man sich daran erinnert, was die SPD sich in Knoten gedreht hat, um die Drohnenbewaffnung zu verhindern, mit dem gigantischen Resultat, dass Deutschland da jetzt einfach nur Lichtjahre hinterher hinkt hinter einer Technologie, die leider Gottes auch für Bundeswehrsoldaten nicht halt machen wird, wenn es jemals ernst wird. Und wo wir jetzt einfach keinerlei Kapazitäten haben, unter anderem, weil eben das Land sich kollektiv dem ganzen Ding verschlossen hat, in der Hoffnung, dass wenn wir es ignorieren, dass es dann uns auch ignoriert. Ja, also das ist alles super, super nervig und letzten Endes Innenpolitik mit anderen Mitteln. Und bei der Innenpolitik, die dümmstmögliche Innenpolitik, nämlich Identitätspolitik. Und das ist gewissermaßen das. Und als letzter Gedanke zur Politik, bedauerlicherweise macht das ja auch noch Sinn. Weil der Olaf Scholz, das habe ich ja in einem aktuellen Blogbeitrag auch geschrieben, der ist ja auch kein Idiot. Ne, der Mann kann Meinungsumfragen lesen. Und die Geschichte ist halt einfach, dass solide 2/3 der Bevölkerung sind gegen die Taurus-Lieferungen. Man kriegt zumindest keine solide Mehrheit für oder gegen Waffenlieferungen. Das heißt, es ist bestenfalls 50-50. Und unter denjenigen, die sich vorstellen können, SPD zu wählen, ist ganz klar gegen Waffenlieferungen. Ja, wir können ja das ja nachher noch einmal aufschlüsseln, wer da eigentlich dafür ist, weil das ist tatsächlich spannend. Ich sage nur olivgrün. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, relativ klar, dass das SPD-Kernwählendenpotenzial mehrheitlich gegen diese Politik ist. Von daher macht Scholz nur, was für ihn politisch vernünftig ist. Aber diese Dimension, die muss man einfach mitdenken. Und das ist eben sowas, was seine Kritiker in meinen Augen völlig vergessen. Dass der Mann eben Bundeskanzler eines demokratischen Landes ist. Und da kam jetzt letzthin zum Beispiel erst wieder ein Artikel auf der Welt, wo es hieß, an dieser Stelle, Olaf Scholz muss unbedingt den Willen der Mehrheit ignorieren und sich als großer Staatsmann zeigen, indem er sich quasi drüber wegsetzt, was die Deutschen wollen. Und ich finde es ein spannendes Argument von der Welt. Ich bin sicher, die sehen das genauso, wenn sich ein großer Staatsmann der Grünen bald mal wieder über den Mehrheitswillen bei Heizungen hinwegsetzen wird. Ja? Weil das ist natürlich, das macht einen nur dann zum großen Staatsmann, wenn es den eigenen politischen Vorstellungen entspricht. Ansonsten ist man so ein demokratiefeindlicher Verräter. Also das halte ich auch für eine ganz, ganz problematische Argumentationsweise an der Stelle.
Ja, ich würde sogar sagen, weil wir haben ja eigentlich bei Scholz sogar zwei Probleme. Zum einen ganz Deutschland, das gegen Waffenlieferungen ist. Und zum zweiten ist er ja nicht nur Kanzler eines gespaltenen Volkes sozusagen, das auch keinen festen Mehrheitswillen hat, wenn wir insgesamt über Waffenlieferungen reden. Und dann auch noch Vorsitzender einer Partei, die super gespalten ist, ist in der Frage. Und da muss man schon sagen, da ist Scholz für einen SPD-Kanzler schon sehr offensiv unterwegs. Wie gesagt, wir sind ja insgesamt bei den Ukraine-Hilfen unter den Top 3. Das ist ja nicht so. Es wird ja denn gerne von den Falken so getan, als müsste Deutschland sich furchtbar schämen, weil es gar nichts liefert und der Ukraine in den Rücken fällt. Und so ist es ja nicht. Wie gesagt, für einen SPD-Kanzler ist er schon sehr offensiv. Das ist für ihn selbst, für seine Partei, wie du auch gesagt hast, die SPD-Anhänger kommen ja noch dazu, ist das gefährlich. Das wird gar nicht ausschließen, dass da etliche Prozentpunkte von dem, was sie verloren haben, auch damit zusammenhängt. Weil die SPD da immer extrem davon profitiert hat, wenn es gar nicht Thema ist und extrem darunter leidet, wenn es Thema ist, bin ich der Meinung. Gerade wenn sie selber an der Regierung ist, wenn sie, was sie seit 120 Jahren irgendwie fast immer war, wenn sie in der Opposition wäre, dann wäre das auch keine Frage. Dann würde die komplette SPD, glaube ich, dastehen und sagen, auf keinen Fall Taurus, gerne ein paar Helme, eine Schutzweste, 3 Millionen, aber mehr würden die überhaupt nicht, glaube ich, befürworten unbedingt. Dann wären sie sehr viel klarer. Gut, bei der SPD weiß man das nicht. Die stürzen sich auch ins Schwert und vom Abhang, wenn das die Staatsräson verlangt. Aber ich finde, da lehnt er sich schon weit aus dem Fenster. Und das ist eben, es gilt ja auch für ganz Deutschland. Es ist. Und da finde ich das auch ganz erstaunlich, weil, wie gesagt, du auch gesagt hast, die Welt hat zwar kurz mal auf die Meinungsumfragen, aber die Medien an sich sind ja sehr viel entschiedener, finde ich, als die Mehrheit der Bevölkerung. Die ist ja wirklich am ehesten noch 50-50. Und es gibt einfach in Deutschland, in der SPD, in der Linken, immer noch eine sehr stark pazifistische, militärisch ablehnende Haltung. Jedes Thema, was das berührt, ist schwierig. Und keiner wird sich hinstellen und sagen, yay, super Idee. Es ist ja auch ein bisschen meins. Ich habe da eine andere Meinung, habe mich aber damit ein bisschen abgefunden. Das ist wie Deutschland ist nun mal ein Autoland, wo ich gesagt habe, das sind Debatten, die sind nicht zu gewinnen. Es ist für Deutschland am einfachsten, man tritt zur Seite, so ein bisschen Checkbuch-Diplomatie. Nimmt Sachen, die keine große Exponation, die es nicht unbedingt verlangen, dass Deutschland im Mittelpunkt steht, die keine Führungsrolle irgendwie von Deutschland verlangen, sondern man guckt, dass man sich Ländern anschließen kann, die einer Meinung sind, und dann fährt man als deutsches Land, deutscher Kanzler, deutsche Öffentlichkeit, glaube ich, am besten.
Ja, ich denke, da berührst du definitiv relevante Punkte. Ja, das ist einfach, ich finde es schön mit dem Vergleich Autoland. Eine Grundkonstante, die wir mittlerweile seit mal mindestens den 80er Jahren haben. Dass wir sehr, als Land quasi, sehr, sehr skeptisch sind gegenüber allem, wo irgendwie Militär draufsteht. In jeder Beziehung. Ich meine, und was es auf jeden Fall zementiert hat, war Schröders Wahlkampf 2002 und in etwas geringerem Ausmaß 2005. Den hat er ja effektiv mit dem Nein zum Irakkrieg gewonnen. Ja, das war ja sozusagen die moralische Glanzstunde der SPD letzten Endes seit 1918 gefühlt. Es war natürlich auch das letzte Mal, als sie eine richtig solide Mehrheit hatten. Und ich glaube, die haben bis heute Phantomschmerzen davon, beziehungsweise versuchen, diesen Moment jedes Mal wieder zu erschaffen. Ich erinnere mich an dieses Plakat mit Schröder: Wer Frieden will, muss standhaft sein. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was die versuchen, wieder zu erschaffen, zu reproduzieren. So ein Moment, in dem die SPD dasteht und sagt Nein und damit solide die Mehrheitsmeinung in Deutschland widerspiegelt und quasi einen so offensichtlichen Fehler wie den Irakkrieg 2003 vermeidet. Aber das Ding ist, wir sind hier halt nicht in Irakkriegsterritorium, und das ist ein Riesenproblem.
Genau, das war ja völlig anders, weil es, also A, hatte Schröder damals, das ist eigentlich ein bisschen witzig, weil ich glaube, dieses Anti-Amerikanische ist jetzt ein bisschen so gespiegelt, dadurch, dass Russland diesmal beteiligt ist. Das hat sich dann ja auch so ein bisschen umgedreht, weil gerade die pazifistischen Linken, über die wir irgendwann auch schon mal gelästert haben, meine ich, sind ja ganz extrem häufig anti-amerikanisch und dafür, wenn sie sich entscheiden müssen, eher pro-russisch. Und jetzt hat sich das so gespiegelt, und es ist eben etwas, es ist nicht irgendwo im Irak, es ist nicht ein Krieg, der hauptsächlich von Amerika gewollt und geführt wird, sondern es ist nebenan, es betrifft hauptsächlich die NATO-Länder außer Amerika, sondern direkt uns. Die NATO-Länder, die am nächsten an Russland dran sind. Natürlich macht Amerika viel, weil es halt der Weltpolizist ist, aber die könnten sich theoretisch genauso zurücklehnen, wie wir damals mit dem Irak, und sagen, hier, keinen Bock drauf, macht ihr mal, ist euer Problem. Die sitzen bei euch demnächst im Wohnzimmer. Erst in, keine Ahnung, Litauen, Lettland, und dann morgen in Berlin, glaube ich, auch nicht. Aber es ist was ganz anderes. Aber ich glaube, das ist eben bei vielen auch nicht so angekommen.
Das ist auch noch ein gutes Stichwort, weil das ja auch in der Debatte häufig vorkommt, wir sind die Nächsten oder sowas. Wenn die Ukraine fällt, dann stehen die Russen quasi schon in Berlin. Nein, einfach ja. Nein. Ja, nein. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn die Ukraine fällt und wenn ich in Estland wohnen würde.
Genau, wollte ich gerade sagen, dann stehen sie eher in Litauen, Estland,
genau, aber sie Lettland. Stehen nicht in Berlin. Also das ist einfach, das ist dann schon wieder so abgefuckt, abwegig, wo ich dann sagen muss, da wird die Diskussion einfach bescheuert geführt. Ja? Da hat keiner mehr irgendeine Art von Maß. Und ich bin ja wirklich für Unterstützung von der Ukraine.
Ja, ich auch.
Aber es wird sich nicht an den Taurus entscheiden. Schlichtweg. Ne, ob wir die liefern oder nicht. Das ist einfach mehr ein Symptom von allem und eben auch von dieser Debatte als von allem anderen. Das ist eben das, was es so furchtbar nervig macht.
Ja, Und ja, nicht nur, es wird sich nicht nur nicht an Taurus entscheiden, es wird sich auch nicht an Deutschland entscheiden.
Es sind die USA letzten Endes, ja. Hauptsächlich mal, wer 2024 die Wahl gewinnt, ist der alles entscheidende Faktor letzten Endes. Aber du hast gerade noch einen wichtigen Punkt quasi in so einem Nebensatz gemacht. Es geht, die USA sind nicht die Bösen. Und damit kommen die Deutschen irgendwie nicht zurecht. Ja, wir haben einen unglaublich lang gehegten Anti-Amerikanismus. Ja, auch darüber habe ich ja schon mal einen ausführlichen Artikel geschrieben gehabt. Und der ist historisch geht er ganz weit zurück und ist jederzeit abrufbar sozusagen. Und zwar sowohl rechts wie links. Der kommt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen daher. Aber beim Anti-Amerikanismus sind sich die Deutschen üblicherweise einig. Und dass Russland quasi jetzt der Böse ist und die Amerikaner letzten Endes die Guten, damit kommen wir irgendwie nicht zurande. Das ist was, das verträgt das deutsche moralische Gewissen nicht. Das regt sich immer am besten, wenn es gegen die USA geht. Das ist echt merkwürdig. Oder gegen Israel, by the way. Da kommen wir dann nachher auch wieder hin. Aber wenn es irgendwie die Russen sind oder von mir aus auch Iran oder Hisbollah oder sowas, da ist ein Problem, da ist so eine interne, ist so eine Hemmschwelle, die da immer abläuft. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema an der Stelle. Der Konflikt weigert sich, in unsere üblichen innenpolitischen Stoßrichtungen zu passen. Und deswegen wird er passend gemacht. Und alle Unterschiede werden dann und alle Feinheiten und Nuancen werden gegebenenfalls eingehen.
Passt auch super dieses Narrativ rein, dass die NATO schuld ist. Und die NATO ist in dem Moment immer die USA, die quasi schon neben der russischen Grenze einen riesigen Stützpunkt aufgebaut haben.
Was im Übrigen immer noch nicht rechtfertigt, dass man die Ukraine angreift, by the way.
Nein, natürlich nicht. Aber daraus wird ja dann so ein Bedrohungsszenario. Das ist ja wahnsinnig beliebt. Also das habe ich wahnsinnig häufig gehört, dass die USA unheimlich viele Stützpunkte in der Ukraine hat. Die haben keinen einzigen,
Nee,
glaube ich,
natürlich
weil
nicht.
es ist halt die Ukraine. Die haben drumherum in den NATO-Staaten unheimlich viele Stützpunkte. Aber das fällt auf krass fruchtbaren Boden.
Ja, das ist Wahnsinn, weil wie gesagt, da passen eben diese ganzen anti-amerikanischen Dinger, die müssen irgendwie schuld sein. Immer. Und die NATO ist ja auch eigentlich nur eine Chiffre letzten Endes. Das ist ja wie wenn ich George Soros sage und ich meine eigentlich Juden. Ja? Das ist ja genau die gleiche Geschichte. Oder die Rothschilds oder so. Das sind alles Codes und Chiffren, die da verwendet werden. Und das teilweise ohne, dass die Leute es merken. Ja, und ja, du hast natürlich völlig recht, diese Legende von der NATO-Osterweiterung, das ist so ein Dauerbrenner, der da auftaucht. Da wird quasi diese putinsche Propaganda eins zu eins wiedergekäut. Ist natürlich quatschig. Ja, und da werden plötzlich Leute zu den härtesten, und ich packe das in schwere Anführungszeichen, Realpolitikern, die normalerweise hart gegen jede Form von Interessenssphären oder sonst irgendwas sind und die hier dann plötzlich aber Russland ein Zugriffsrecht auf Osteuropa dann zusprechen. Also da geht einiges völlig wild durcheinander. Und da werden dann auch eben Begrifflichkeiten durcheinander geschmissen, womit wir, glaube ich, bei Rolf Mützenich nicht wären.
Ja, also ich muss kurz nochmal ausholen, weil ich würde das nicht nur unter Realpolitik, weil das ist auch der Grund, warum ich diese pazifistischen Friedensleute gerade in diesem Konflikt wirklich absolut nicht abkann, weil es erinnert mich unfassbar an Kolonialismus, wo es darum geht, wir mit Ralf Mützenich, wir sollen den Konflikt einfrieren, wir sollen, das gab es ja häufig, wir als, ich weiß gar nicht, als EU, als NATO, als Deutschland sollen mit Russland Verhandlungen darüber führen, welche Gebiete die Ukraine vielleicht abtritt oder nicht. Das tut mir leid, genau so stelle ich mir das vor, diese Kolonialismus, Konferenzen, die es damals gab, wo man Lineal genommen hat, irgendwo in Afrika einen Strich gezogen hat und gesagt hat, das gehört Frankreich, das gehört Deutschland, das gehört Großbritannien. Und genau so stelle ich mir das vor. Genau dieses Bild habe ich im Kopf, wenn es heißt, wir als Westeuropa, wie gesagt, ich weiß nie genau, wer wir sind. Deutschland, Rolf Mützenich, zusammen mit Kretschmer und Ralf Stegner fliegen nach Russland und verhandeln mit Putin, ob er die Krim und Ostukraine behalten darf oder vielleicht nur die Krim. Und das teilen wir dann der Ukraine mit. Die muss das dann mitmachen. Oder ich glaube, Welches Land war das noch? Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg, wo es so eine ähnliche Konferenz gab. Genau so lief das ja auch. Und wir haben 2024. So funktioniert das nicht mehr. Es ist schlimm genug, dass es jemals so funktioniert hat, aber heute funktioniert es nicht mehr. Und das finde ich wirklich beschämend, muss ich wirklich sagen. Ich habe nichts dagegen, wenn man gegen Krieg ist. Ich finde, es gibt auch gute Gründe zu sagen, es ist vielleicht gar nicht so klug, diesen Taurus zu liefern oder irgendwie sowas. Das finde ich noch völlig legitim. Aber zu sagen, ich finde es eine gute Idee, wir verhandeln ohne die Ukraine mit Russland, was sie behalten dürfen und was nicht, ich finde, das geht eben gar nicht. Und das ist eben auch das, ach, die Mütze nicht, habe ich ja sowieso immer gefressen. Ich habe mich so gefreut, dass man jetzt eigentlich mal 2 Jahre lang vergessen konnte, dass der da immer noch Fraktionsvorsitzender ist und jetzt kommt das so mit Macht zurück. Was er da eingeworfen hat, auch mit dem Konflikt einfrieren oder so. Ich glaube, er hat, also erstmal, das ist, du hattest mal so einen schönen Artikel, der Zauberstab der Verhandlung. Da ist Konflikt einfrieren, irgendwie habe ich das Gefühl, einfach nur die nächste Eskalationsstufe. Eigentlich ist es genau dasselbe, weil man braucht, das geht nicht. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, wir verhandeln und dann ist Frieden oder wir frieren das jetzt ein und dann sind alle glücklich. Das ist auch so ähnlich wie ganz am Anfang, wenn die Ukraine sich jetzt ergibt, dann gibt es keinen Krieg und dann ist alles gut, als wenn Ukrainer einfach glückliche Russen werden und alles ist gut. Und das ist ja so, es braucht da immer Leute, und zwar hauptsächlich die Ukrainer und die Russen, weil die führen nun mal diesen Konflikt, die daran ein Interesse haben. Und aktuell sieht es nicht so aus, als hätte irgendeine Seite irgendein Interesse an irgendwas. Und dann wird es weder das eine noch das andere geben. Simple as that. Es interessiert dann leider auch niemanden, welche schönen Ideen Rolf Mützenich dazu hat. Wie gesagt, er kann das ja gerne abliefern, er kann auch gerne eine Meinung haben, welche Waffen Deutschland liefern sollte, aber er kann nicht hingehen und sagen, es wäre eine super Idee, wir entscheiden mit Russland zusammen über andere Länder.
Ich meine, diese Leute haben insofern einen Punkt, als dass, wenn wir keine Waffen mehr liefern, kann die Ukraine diesen Krieg nicht fortführen. Von daher ist es schon in unserer Hand. Nur wir können die natürlich nicht zu Verhandlungen zwingen. Ja, was wir tun können, ist dafür sorgen, dass sie den Krieg verlieren. Das ist in unserer Macht. Oder wir können dafür sorgen, dass er auf dem aktuellen Level ungefähr weitergeht. Wir könnten theoretisch gesehen auch dafür sorgen, dass sie ihn gewinnen. Das wollen wir nun nicht und ich denke auch tatsächlich, das ist halbwegs vernünftig, aus Gründen, auf die ich gleich noch wahrscheinlich kommen will, was so dieses grundlegende strategische Bild anbelangt. Aber das ist natürlich eine Realität, aber in der fassen die das ja nicht, weil stattdessen bringen die diesen Neokolonialismus raus, von dem du es auch hattest, ja, der echt eklig ist und der den UkrainerInnen jegliche Autonomie und Souveränität abspricht. Weil offensichtlich wollen die diesen Krieg kämpfen. Ja, es ist ein Verteidigungskrieg und sie sind nicht willens aktuell den aufzugeben. Würden die jetzt dastehen und sagen, hey, wir wollen verhandeln, aber die Russen tun es nicht. Bitte helft uns zu vermitteln. Ja? Das wäre eine völlig andere Geschichte. Aber das tun die ja nicht. Die betteln uns ja an, ihnen die Waffen zu geben, und das versuchen sie ja uns auch zu verkaufen, nicht, dass wir das kaufen würden, das Argument, aber sie versuchen es, mit denen sie ja effektiv auch unsere Freiheit verteidigen. Ja, Deutschlands Freiheit wird auch im Oblast verteidigt, im Endeffekt. Ja? Und im Gegensatz zum Hindukusch ist das hier sogar halbwegs zutreffend. Ne? Weil es ja tatsächlich so ist, dass an und für sich, das ist zumindest mein Verständnis, solange Russland in der Ukraine engagiert ist, sind die halt nirgendwo anders engagiert. Ne?
Und also für die NATO, denke ich, ist so ein dauerhafter Konflikt strategisch am besten, so fies das
ist. Ja, richtig. Also so als Machtzyniker sozusagen müsste man das eigentlich begrüßen gewissermaßen. Und das ist natürlich fairerweise, ist die SPD nicht. Ja, die sind keine Machtzyniker, das hast du ja schon gesagt. Die werfen sich immer ins Schwert, wenn es um staatsmännische Verantwortung geht oder sowas. Das spielt da immer mit rein. Aber ich finde es schon beachtlich, wie wenig Realitätssinn da drin ist und eben wie viel Überheblichkeit und völlige Fehleinschätzung der eigentlichen Lage. Also wie du schon sagst, ja, als ob Deutschland da in irgendeiner Art und Weise was tun könnte, entscheidend. Also das ist ja nicht mal, würden wir von heute auf morgen alle unsere Militärhilfe einstellen, das wäre natürlich ein gewisser harter Schlag für die Ukraine, aber es wäre ja nicht mal entscheidend. Das können nur, und nicht mal die USA, glaube ich. Also, weil das könnte die EU ja grundsätzlich auffangen, so ist ja auch nicht. Wir wollen ja nur nicht.
Genau, das ist, führt jetzt vielleicht einen Tick zu weit, aber weil das immer auch so ein nettes Narrativ ist, wo es immer heißt, oh, die EU kann einfach nichts oder so, das ist vielmehr ein Wollen. In vielen Dingen, wo es wirklich um was geht, wo es existenziell wird, kann die EU. Die hat, das wird oft, sie macht es nicht. Das ist ja oft sehr bewusst. Sie will es nicht. Es gibt viele Gründe, die gegen dies oder jene sprechen. Das ist ja genauso oft, wenn es um Handelspartnerschaften mit China oder so geht. Oder mit Russland auch, wo es auch immer heißt, oh, die EU hat gar nicht so viel Macht, sie nutzt sie halt nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber da würde ich, das würde ich auch immer noch mal betonen. Es kommt halt darauf an, wie viel politischer Wille auf welches Problem geworfen wird. Wenn sich das ändert und man sagt, man will eine Sache unbedingt, dann geht sehr viel. Aber die EU ist nicht so ein Player, die sagen, wir schmeißen alle unsere Kapazitäten auf ein einziges Problem.
Da läuft dann auch wieder das nächste Ding in diesen Diskurs rein. Und das ist eine völlige Überhöhung Russlands letzten Endes. Ja, als dieser Juggernaut sozusagen, der da durchgeht und der alles platt machen kann. Das ist die gleiche Angst, die man schon im Kalten Krieg hatte, wo auch völlig überschätzt wurde, welche Fähigkeiten die Rote Armee eigentlich hat. So wird auch jetzt die strategische Reichweite sozusagen von Russland teilweise wirklich grotesk überschätzt. Auf Helmut Schmidt geht ja dieses Zitat zurück, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Sowjetunion Obervolta mit Atomraketen ist. Und es wurde seither nicht besser, um es mal so zu sagen. Diese grundsätzlichen Fakten, wenn man sich das mal anguckt, das russische BIP ist kleiner als das von Italien. Ja, und die Bevölkerung Russlands ist auch deutlich kleiner als die der EU. Und wenn man die USA noch dazu zählt, das ist ja überhaupt kein Vergleich. Also die NATO-Staaten, die haben was, sind dreimal so viele Menschen wie Russland.
Und bedenkt mal den Lebensstandard. Also ja, genau. In Russland ja, also ist es absolut in den Dörfern noch Standard, dass da im Garten ein Plumpsklo steht.
Total. Ja, und das ist genau der Punkt, worauf ich raus will. Russland kann diesen Krieg aktuell überhaupt nur führen, wie es ihn führt. Und kann sich überhaupt nur Hoffnungen auf einen Sieg machen, weil es auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Ja, ich habe Zahlen gelesen, dass irgendwo zwischen 20% und 25% der russischen Staatsausgaben gerade in den Verteidigungshaushalt gehen. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass wir es nicht schaffen, 2% auszugeben. Und da damit eine Bundeswehr hinbekommen, die so signifikant kleiner als die russische Armee auch nicht ist. Ja, also es ist nicht auch nur eine Sekunde in Zweifel, dass wenn die Europäische Union das wollte, wenn wir auf Kriegswirtschaft umschalten würden, dann wäre Russland erledigt. Ja, also das ist das, was ich meine mit dem, wir könnten jederzeit dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt. Wir wollen das nur nicht. Das ist ja ähnlich wie beim Klimawandel auch. Ja, da könnten wir grundsätzlich schon auch Dinge machen, nur der Preis dafür ist halt extrem hoch. Ja, weil wenn wir auf Kriegswirtschaft umsteigen, das heißt halt, irgendwo anders fehlt das. Das heißt eben Friedenskonsum. Und das wollen die Menschen in der EU logischerweise nicht. Aber wir könnten das in der Theorie jederzeit tun. Also dieses Potenzial ist ja da. Ja, das lässt sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen realisieren, aber wenn die EU das machen wollte, wenn die NATO angegriffen würde, keine Chance. Dann müsste Obervolta seine Atomraketen wieder auspacken.
Als Vergleich nur mal, guck mal, Corona. Wir machen da jetzt nicht nochmal, aber es gab nichts. Wir hatten keine Masken, wir hatten keine Tests, wir hatten keine Spritzen. Spritzen hatten wir vielleicht, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber wir hatten nicht mal einen entwickelten Impfstoff. Und wir haben innerhalb von 2 Jahren, werden wir zugeschmissen damit. Ich hatte neulich, heute musste ich irgendwas umräumen, zum Beispiel in der Küche, und jeder schwimmt noch in diesen Testkits. Ich habe noch 3 Kartons Testkits gefunden. Die gab es vor 2 Jahren noch nicht oder vor 4 Jahren denn. Das ist eben das, wenn es wirklich gebraucht wird, dringend, dann geht sehr viel.
Ja, völlig korrekt. Und das wird mir viel zu sehr unterschätzt letzten Endes. Also die Debatte, die wir führen müssten, ist eigentlich ja rein diejenige, was wollen wir aufgeben? Und in die Richtung läuft es mittlerweile auch etwas mehr. Ja, die CDU hat ja damit angefangen, letzten Endes. Und ist auch bisher die einzige Partei, die diese Debatte führt. Wenig überraschend sagen sie Sozialstaat beschneiden. Ja, die CDU will im Endeffekt Waffen gegen Bürgergeld, um es mal auf eine platte Formel zu bringen. Das halte ich für politisch angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Land nicht unbedingt für geschickt. Aber die kennen ihre Wählenden einmal mehr, weil die CDU halt nicht die Partei der Bürgergeldfans ist. Ja, da muss man immer die Gesamtumfragen Deutschlands eben trennen von dem, was die jeweiligen Parteianhängerinnen wollen. Und da wollte ich ja vorher schon mal erwähnen, es ist super auffällig, dass die Partei, die am stringentesten für Hilfen ist und für Aufrüstung und deren Wählenden da am stringentesten dahinter sind die Grünen. Ne? Das ist nicht das Wählerpotenzial der CDU oder der FDP, sondern das der Grünen. Das ist so ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Herr, reiß mal zurück ins 20 Jahre und erzähl den Leuten da, dass der nächste große Krieg in Europa, dass da die Partei, die quasi am meisten, und vor allem eben die Leute, die sie wählen, dass das die Grünen sein werden. Das, völlig albern.
Und zwar die Anhänger, nicht genau. Die Mitglieder.
Ja, das ist das absolut Faszinierende, ja, dass die Spitzenpolitiker, das war schon im Kosovo-Konflikt so, ja, dass Joschka Fischer da dafür war und so weiter, aber inzwischen ist es ja wirklich die komplette Partei und ihr Wählendenstamm, die sind einfach in Sync. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Parteien. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Vorteil der Grünen, weswegen die sich in den Umfragen nicht bewegen seit Jahren. Ja, weder in die eine noch in die andere Richtung, ja, aber dass sich da nichts bewegt. Die haben einfach eine große Deckungsgleichheit, die in der Parteienlandschaft gerade ihresgleichen sucht. Die sind mit sich ziemlich im Reinen.
Da, ich glaube, die profitieren auch tatsächlich davon, dass sie quasi schon vorher Regierungspartei gespielt haben. Deswegen hat sich da nichts bewegt. Da gab es gar nicht so einen Break, wie jetzt macht ihr was ganz anderes, sondern das geht einfach so weiter.
Sich den Realitäten zu stellen, ist manchmal gar nicht so schlecht. Gruß an die FDP an der Stelle. Wo wir gerade bei der FDP sind, das finde ich wirklich faszinierend, dass das ja nach der AfD und der Linken logischerweise immer die Partei ist, die da am zerrissensten ist. Also die fühlen sich, wenn man diese Umfragen anguckt, immer an, als müssten das eigentlich die Umfragewerte der Grünen sein. Sind es aber nicht. Ich finde es auch vogelwild, dass die jetzt im Europawahlkampf so einen unglaublich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so einen Militärwahlkampf betreiben mit der Agnes Strack-Zimmermann. Also ich bin wirklich gespannt, ob das aufgeht, and if anybody cares. Aber das scheint mir schon eine Verkennung der eigenen Wählerklientel zu sein an einer gewissen Stelle. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also ich finde es auf jeden Fall eine faszinierende Entscheidung, diese Person so deutlich mit diesen Positionen voranzustellen. Also Hut ab vor den Eiern der europäischen FDP an der Stelle.
Und es ist auch eine sehr starke Rollenverteilung. Ne? Strack-Zimmermann ist da extrem exponiert. Sie hat eigentlich sie ist eigentlich die führende Stimme der Falken. Und ich habe von keinem anderen FDPler eine Ahnung, ob der da überhaupt eine Meinung hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass Herr Lindner sich mal irgendwie zu einer außenpolitischen Sache geäußert hat, außer dass sie gerade sämtliche EU-Gesetze blockieren, egal was das ist. Aber ich habe nie von ihm gehört. Irgendwann, ich glaube, beim vorvorletzten Wahlkampf wollte er mal über die Krim reden, ob man die nicht Russland geben kann. Das ist schon 5 Jahre her oder so.
Ja, aber das ist unfair, ihm das noch vorzuhalten.
Nein, war gar nicht so. Aber das ist so die letzte außenpolitische Äußerung, an die ich mich erinnern kann. Ob das jetzt noch da gut oder schlecht ist, was weiß ich, ist ja auch schon sehr verjährt. Das war ja lange vor dem Ukraine-Krieg. Aber aktuell in seiner Wahlperiode habe ich ansonsten keine Ahnung, ob die FDP dafür oder dagegen ist.
Ich glaube, die wissen das selbst nicht wirklich.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Was immerhin besser ist als die Haltung der SPD.
Die sind beides gleichzeitig.
Also ich bin da wirklich ein bisschen stinkig mit den Sozialdemokraten und mal wieder glücklich, dass ich sie nicht gewählt habe 2021. Einfach weil das eine so bescheuerte Haltung ist, die ranlegen. Wie gesagt, ich verstehe es aus wahltaktischen Motiven, aber das macht es ja nicht besser.
Ach, ich finde auch, es kommt, also es ist, ich habe das Gefühl, dass das ist wirklich das extremste Thema, wo die SPD auch wirklich so einen krassen Nostalgieflash hat. Das ist ja eh ein SPD-Problem, aber da ist wirklich noch die SPD als in den 70ern, 80ern, wann diese krassen Riesendemonstrationen waren. Und da kommen, wie gesagt, nicht alle, weil, wie gesagt, sie machen ja Staatsräson. Wenn sie an der Regierung sind, sagen sie ja nicht, nee, da machen wir mal gar nichts mit, sondern sie machen ja tatsächlich relativ viel, aber die führenden Leute sind tatsächlich die Oberpazifisten, denen auch wenig entgegengesetzt wird. Und es gibt ja diese Leute, also der Klingbeil, der Pistorius, der Klingbeil, Scholz steht irgendwo in der Mitte, sehr uneindeutig wie immer, aber es gibt ja diese Leute, aber die haben überhaupt nicht diesen Wumms. Das ist eine ganz schwierige Kiste und die SPD, ich habe das Gefühl, da haben wir bestimmt auch schon 5-mal drüber geredet, weil sie dieses Problem immer wieder hat, die kommt da kein Stück vom Fleck. Da fehlt eben dieser Moment, den es bei den Grünen ganz offensichtlich gegeben hat, wo es eine Richtungsentscheidung gegeben hat. Wer damit ein Problem hatte, ist kein Anhänger der Grünen mehr. Der ist, keine Ahnung, zu den Linken, was weiß ich, wo der hingegangen ist, aber der ist nicht mehr da. Aktuell sind die Grünen da sehr einig und die SPD schleppt die einfach immer wieder mit und führt dieses Theater immer wieder auf.
Ja, das ist ein guter Punkt. Die scheinen die echt losgeworden zu sein. Das ist faszinierend eigentlich, wie man so einen kompletten Wechsel mitmachen und überleben kann. Aber das ist tatsächlich passiert. Dann lass uns an der Stelle mal die Ukraine ein wenig zur Seite lassen. Ich habe es schon mehrfach jetzt angeteasert, Gaza ist eine sehr ähnliche Situation. Ja, da sind wir schnell aus der bedingungslosen Solidarität mit Israel nach den Attacken vom 7. Oktober in ein weiteres sehr deutsches Hobby, nämlich die sogenannte Israel-Kritik. Abgerutscht. Und ich denke, hier ist der Fall tatsächlich etwas komplexer als in der Ukraine. Weil zwar ist Israel auch der Angegriffene, genauso wie die Ukraine angegriffen ist, und der Gegner ist hinreichend unsympathisch. Aber wir haben halt keinen Zelensky, sondern wir haben den Netanyahu an der anderen Seite und seine extremistischen Spießgesellen. Und die haben ja schon vorher in Israel mit dem Stichwort von diesem Versuch, das dortige Verfassungsgericht zu entmachten und die Demonstrationen einzuschränken und so weiter, laute Dinge gemacht, die jetzt für liberale Demokraten nur so eingeschränkt erträglich sind, um es mal so auszudrücken. Und deswegen, und dann haben wir natürlich das Verhalten der israelischen Armee, weil die eben anders als die Ukraine, die sind ja nicht der Underdog in dem Konflikt. Das macht das nochmal schwieriger, das einfach quasi zu prozessieren. Wir haben die Siedlungspolitik und so weiter. All das rechtfertigt natürlich keine Terrorattacken. Nur
Palästina ist kein Land.
Ja, richtig. Das verdüstert quasi, macht das alles nebelig und fuzzy, mir fallen keine englische Wörter, fuzzy, murky und wesentlich unklarer, als es das der Fall ist. Ja? Also wir sind uns ja einig, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Nur ich habe das heute erst im Unterricht besprochen, das Problem ist halt, die verteidigen sich in einem anderen Gebiet. Zwangsläufig, ja, die haben überhaupt keine andere Wahl. Aber das ist natürlich nicht so schön eindeutig, wie wenn du deine eigene Heimat verteidigst. Ja, wenn deine Soldaten in irgendein Dorf kommen und dann fallen ihnen weinend Leute um den Hals, weil sie befreit werden. Das ist natürlich das viel schönere Bild als Soldaten, die sich da durch die Ruinen Gazas kämpfen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht eine Kesselschlacht oder so. Ne? Man trifft sich nicht auf dem Feld und jeder hat 3 Panzer, sondern man kämpft, verteidigt sich in einem Wohngebiet sozusagen gegen, das ist... Das ist schon krass. Das ist überhaupt nicht das, wie wir Krieg kennen eigentlich.
Und Israel führt eben diesen Konflikt als einzige Demokratie des Nahen Ostens und ist damit nochmal komplett anderen Spielregeln unterworfen als seine Gegner. Und das ist auch sowas, das in meinen Augen viel zu wenig bedacht wird. Ich habe das, wie gesagt, heute erst im Unterricht thematisiert gehabt und da hat dann auch jemand gesagt gehabt, Schüler oder Schülerin, dass das ja total krass ist, weil die sagen ja quasi den Zivilisten, hier geht in die Zone, die ist safe, evakuiert euch dahin und dann wird die ja aber trotzdem angegriffen. Und ich habe dann gesagt, ja, das stimmt natürlich schon, aber reflektier mal bitte kurz, die israelische Armee sagt den Leuten vorher, wir greifen da jetzt an, geht da raus. Das ist ja den israelischen Kriegsinteressen direkt gegenläufig, ja, weil die wollen Hamas-Strukturen zerschlagen und sie wollen Geiseln befreien. Für beide Ziele ist es grotesk unpraktisch anzukündigen, wo man als nächstes hingeht. Ja, also die israelische Armee unternimmt ja wirklich unglaublich viel, um zivile Verluste zu vermeiden. Nur wenn du halt in der Innenstadt einer Großstadt kämpfst, auf einer Fläche von München Mitte, und das ist ja im Endeffekt Gaza. Ja, das ist ja eines der dicht besiedelten Gebiete der Erde und super klein. Da kannst du Kollateralschäden überhaupt nicht vermeiden. Das ist ja Kollateralschaden, der Konflikt. Ja, und man sollte in meinen Augen wesentlich mehr quasi honorieren, wie viel Israel eigentlich tut, um zivile Verluste zu vermeiden. Dass die natürlich trotzdem Kriegsverbrechen da unten begehen, geschenkt. Ja, weil einerseits passiert es in jedem Krieg und zum anderen ist halt die Lage auch entsprechend durch dieses, es ist eine kleine Bevölkerung, da kennt eigentlich jeder mittelbar irgendjemanden, der da betroffen ist. Von diesen, jetzt nicht unbedingt zwingend vom 7. Oktober, aber einfach generell von diesen Attacken. Ohne den Iron Dome würden die Verluste jedes Jahr in die Hunderte gehen, von den Sachschäden mal ganz zu schweigen und so weiter und so fort. Und wer das alles nicht anerkennt, und der sollte in meinen Augen schon mal überprüfen, ob da alle Grundannahmen stimmen, um es mal milde auszudrücken. Ja, weil auch, und auf der anderen Seite hast du ja echt das Problem, dass die israelische Regierung halt auch echt viel Kacke macht. Ja, diese Siedlungspolitik, teilweise ist es ja wirklich eine Zweiklassengesellschaft, die da aufbauen, immer noch, wie gesagt, wesentlich besser als alle Nachbarn, aber das macht es halt trotzdem nicht geil. Und natürlich machen sie trotzdem tonnenweise Kollateralschäden. Und diese aktuelle Hungerpolitik in Gaza ist, also da muss ich sagen, da fehlt mir langsam auch das Verständnis für den Kram, den die da abziehen. Also das ist einfach eine super komplexe Situation. Und wer das dann versucht, so reduktionistisch, da dann wieder unsere eigenen innenpolitischen Debatten letzten Endes drüber zu knallen, ja, wo dann quasi Konservative versuchen, Linke so mit einem Gotcha zu kriegen, mit der unbedingten Loyalität zu Israel, und wo umgekehrt dann quasi das Palästinensertuch von 1970 wieder ausgepackt und geschwungen wird, das ist beides nicht hilfreich und hat auch beides mit den Realitäten vor Ort relativ wenig zu tun. Also da finde ich es noch mal auffälliger, wie sehr da die innenpolitischen Befindlichkeiten und Debatten drüber geklatscht werden. Und wie wenig Bezug das zu dem konkreten Konflikt eigentlich hat.
Total. Das ist, was wir eben hatten mit Russland und Amerika, ist das hier einfach eine Rechts-Links-Debatte, die quasi einfach auf Israel und Palästina übertragen wird. Und mir, ich finde es tatsächlich auch so schwierig. Also ist es ja nicht, ich kann das immer echt schwer einschätzen, weil es ja häufig, es ist so, wie es in den Medien oder auch auf Twitter oder so dargestellt wird, ist es ja nicht nur rechts, links. Also der Riss geht ja ganz, der geht ja quasi einmal komplett durch. Das wird zwar medial immer gerne oder auch von der Politik gerne so als Rechts-Links-Konflikt aufgenommen, aber so eindeutig ist das gar nicht. Und was ich auch, um dich nochmal zu ergänzen, was ich auch finde, dass man einfach anerkennen muss, wie schwierig das ist. Dass es auch keine saubere Lösung gibt, wenn so etwas passiert wie am 7. Oktober, so ein Massaker da. Dass das eine Reaktion braucht, und da sind wir uns ja meistens noch alle einig, dass zumindest, sag ich mal, die meisten sagen, Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Die Frage ist, wie tut es das? Es gibt da keine andere Armee, gegen die sie kämpfen kann. Das sind Hamas-Kämpfer, die sich mit Absicht unter Krankenhäusern verstecken. Das ist ja das Problem. Es ist sehr nett, dass Israel sagt, bitte geht dahin, weil wir möchten jetzt in diesem Gebiet bombardieren. Aber wie in dem ganzen Konflikt, logischerweise kannst du nicht trennen. Bitte, die Zivilbevölkerung geht jetzt bitte in ein anderes Gebiet. Alle Hamas-Kämpfer bleiben bitte da und lassen sich platt machen. Das funktioniert ja nicht. Deswegen haben sie ja das Problem. Und ich finde, und niemand, sie geben sich echt Mühe, aber niemand weiß doch, wie man gegen eine Hamas-Organisation kämpfen soll. Mit Sachen, selbst wenn man sagt, hey, die Strukturen zerschlagen, das scheint ja nicht so einfach. Das hätten die sonst, glaube ich, auch schon geschafft. Man kann da nicht einfach hin und sagen, hier bitte alle Hamas-Kämpfer, und Israel ist da ja nun wirklich nicht unbeleckt, auch mit gezielten Tötungen und so. Das scheint ja nicht so einfach zu sein. Das sind ja keine Dinge. Ganz ehrlich, ich habe nur Sympathie für die Hamas. Es wäre mir am liebsten mit gezielten Tötungen. Da würde ich keinen Piep sagen. Ich weiß, das ist rechtlich auch nicht immer eindeutig, aber das wäre für mich persönlich die einfachste Lösung. Aber das ist eben nicht so einfach. Und das anzuerkennen, dass das einfach eine enorm schwierige Situation ist, das fehlt mir da oft ein bisschen. Und es ist ja oft, dass ich das so, deswegen rede ich da eigentlich so ungern drüber, weil auch dieses, was mich wirklich auch ein bisschen mitgenommen hat, diese Frage, gibt es überhaupt Zivilbevölkerung in Gaza? Wo ich gesagt habe, ja, natürlich. Das hatte ich wirklich schon mehrere Diskussionen, wo es hieß, alle, die da wohnen, sind quasi feindliche Kämpfer. Und das ist nicht nur die dicht besiedelste Region der Welt, sondern auch die jüngste. 50% der Menschen sind unter 18. Und ich glaube, je nachdem auch extrem viele unter 10, unter 5, extrem viele Babys. Natürlich sind das Zivilisten, auch andere Leute können Zivilisten sein, aber logischerweise sind Kinder unter 10 Jahren natürlich Zivilisten. Man kann nicht sagen, 100% der Menschen sind da Hamas-Leute oder finden die gut. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch noch mal kurz irgendwo diskutiert. Die letzte, nach dem Motto, irgendwann wurden die ja mal gewählt. Ich glaube, das war 2006. Und danach haben sie eine Diktatur errichtet. Danach gab es keine Wahlen mehr. Und das fehlt mir da wirklich tatsächlich. Und das ist mir, die Debatte ist mir ehrlich gesagt noch mehr zuwider, weil jeder, der sich da auf eine Seite schlägt, glaube ich, belügt sich da.
Einfach nur so als völlig willkürliche Seitenbemerkung, weil du es gerade erwähnst mit der Wahl. Das ist auch mal wieder so ein hervorragendes Beispiel dafür, warum man nicht Protest wählen sollte. Weil die Hamas hatte ja auch 2005, ich glaube 2005 war die Wahl, 2006 war dann der Rückzug Israels, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die hatten ja damals auch keine echte Mehrheit in dem Sinne, sondern die Leute hatten einfach nur die Schnauze voll von der korrupten Fatah-Verwaltung. Und dann haben sie die anderen gewählt. Und
ja, mehr gab es da, glaube ich, auch nicht.
Ja, das ist immer, egal welche noch so berechtigte Kritik du hast, die Radikalen und Extremisten zu wählen, um der jeweiligen Regierung einen Denkzettel zu verpassen, ist eine dumme Idee. Immer. Ja, nur so als kleine Nachricht zu meinen sächsischen und thüringischen Mitdeutschen quasi. Ja, es ist einfach eine rattige Grundvorstellung, dass das in irgendeiner Art und Weise was bringt. Und wir sehen das sehr schön an diesem Beispiel mit Hamas. Da hast du dann so mitgefangen, mitgehangen. Und wie du schon sagst, mittlerweile ist es 20 Jahre her, der Großteil der Bevölkerung war damals nicht mal geboren, als die ihre Diktatur aufgebaut haben. Ja, genau. Aber die hängen jetzt trotzdem noch mit da drin und müssen jetzt letztlich mit ausbaden, was da abläuft. Oh, ja, also es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Und dieses, dass es da keine guten Optionen gibt, das macht diese ganze Debatte so unglaublich stressig, finde ich. Und es macht auch diese komplette moralische Sicherheit, die so viele Teilnehmende an dieser Debatte haben, und zwar, wie gesagt, auf beiden Richtungen, sowohl die bedingungslose Solidarität mit Israel-Geschichte, als auch natürlich die, und ich packe das echt in schwere Anführungszeichen, Israel-Kritik, ja, macht es so unglaublich problematisch. Weil man kann halt wirklich ganz, ganz schwer diese Dinge trennen. Deswegen rede ich ja auch so ungern über den Nahostkonflikt. Ja, weil man wahnsinnig schnell in Muster gerät, wo man dann zu viel für die eine oder andere Seite macht und dann von denen instrumentalisiert wird.
Ja, das ist wie so eine Radikalisierungsmaschine, habe ich auch das Gefühl. Und ich kann es total verstehen. Total. Ne? Ich war völlig geschockt. Ich habe das, eine Freundin von mir war, ich glaube, die ist am 6. Oktober zurückgeflogen. Die war gerade in Israel. Und dadurch war ich irgendwie noch näher dran. Ihr Bruder hat dort geheiratet. Der hing auch erstmal in Israel noch fest. Die sind Deutsche, sind aber dann nicht mehr rausgekommen. Und es war auch ganz komisch, weil habe ich mit ihr dann auch später nochmal drüber geredet. Es hat tatsächlich, ich weiß nicht, ich hatte da auch irgendwie gerade ein bisschen Stress. Das hat, glaube ich, so 2 bis 3 Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist was anderes passiert als sonst. Weil dieses, da fallen Bomben, Chaos in Nahost, das liest man ja ständig. Ein Raketenangriff. Ich habe tatsächlich 2 bis 3 Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, oh, das war jetzt richtig so ein Massaker und richtig nicht irgendwie, was man sonst hat, eine Bombe ist irgendwo hingefallen oder 2 Messerangriffe, sondern richtig so auf breiter Front. Und da war ich dann tatsächlich echt kurz panisch, weil ich nicht genau wusste, wann sie wiederkommt und erstmal seid ihr alle draußen und so. Das hat mich auch mitgenommen. Aber es nimmt mich halt genauso mit und das finde ich deswegen auch immer schwierig. Was jetzt hat sich ja das Blatt ein bisschen gewendet, wenn ich da sehe, dass die Leute ausgehungert werden, wie viele Babys und Kinder da sterben, wie viele, dass es dann wirklich zu so ganz grausigen Szenen kommt, dass die Leute ausgehungert werden und da dann in die Menge geschossen wird, weil die Leute Hunger haben, das nimmt mich nicht weniger mit. Und deswegen finde ich, ich kann das auch nicht so im Alltag. Deswegen halte ich mich da gerade aus diesen Twitter-Debatten meistens völlig raus, weil ich muss mir dann wirklich einen ganzen Abend nehmen, wo ich mich dann wirklich ein bisschen einlese, mich damit beschäftige oder so. Aber ich kann das nicht so, das finde ich immer sehr erstaunlich, wie die Twitter-Leute, also jeder ist ja bei anderen Sachen empfindlich, aber ich kann das nicht so nebenbei irgendwie. Ich habe da nicht so diese Eindeutigkeit.
Einfach ja. Ich tue mich einfach sehr, sehr, sehr schwer mit dieser ganzen Debatte. Ich hatte gerade noch einen Punkt und jetzt habe ich ihn vergessen. Vielleicht kommt er ja nachher wieder. Ich würde in der Zwischenzeit nochmal den Blick zurück nach Deutschland wenden, weil wir ja quasi nicht nur diese außenpolitische Dimension in innenpolitischen Termini diskutieren, sondern auch noch zusätzlich die Konsequenzen dafür für unser eigenes Land in Begrifflichkeiten, die gar nichts mit der Thematik zu tun haben. Ja, also zum Beispiel diese Debatte um die Einführung der Wehrpflicht. Ich kenne niemanden aus der Bundeswehr, der für die Einführung der Wehrpflicht ist. Warum um Gottes Willen haben wir diese Debatte? Weil es eine Möglichkeit für manche Leute ist, diese dämliche Dienstpflichtdebatte schon wieder aufzuwärmen. Die ja mittlerweile wirklich so ein Mallorca als 17. Bundesstaat-Qualität hat. Ja, wirklich so ein Sommerloch-Ding, das aber auch außerhalb des Sommers jederzeit gerne gebracht werden darf. Ja, das ist überhaupt nicht zweckmäßig aktuell, über was die da diskutieren, weil ja gar nicht darüber nachgedacht wird, was will man eigentlich erreichen. Es fehlt ja komplett diese strategische Debatte da dazu, die all das flankieren würde. Genauso ja auch bei den Waffenlieferungen. Ja, was ist eigentlich das Ziel der Bundesrepublik Deutschland außenpolitisch betrachtet? Wo wollen wir hin letzten Endes? Weil erst dann kann ich das ja überhaupt sinnvoll diskutieren. Aber diese Grundsatzdebatte, die fehlt ja komplett. Die wird nicht gemacht. Die ist pui bäh oder wie auch immer. Und für mich neben dieser Wehrpflichtgeschichte ist da das offensichtlichste Beispiel der Kram um die Jugendoffiziere und jetzt ganz neu um diese Zivilschutzübungen. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, die Bundesbildungsministerin, die Frau Stark-Watzinger, die hat die Forderung erhoben oder den Vorschlag gemacht, ich weiß nicht, welche Formulierung da jetzt besser ist, dass an den Schulen Zivilschutzübungen stattfinden sollen. Und zwar war die Argumentation, dass wir quasi die Resilienz im Katastrophenfall, nicht nur im Kriegsfall, eher sogar nur sehr sekundär der Kriegsfall, sondern generell im Katastrophenfall erhöhen müssen. Weil das in Deutschland, das haben wir in der Pandemie auch gesehen, ein echtes Problem ist. Und da begann eine Debatte in einer hysterischen Art und Weise, vor allem von links, als würde man jetzt hier die Militarisierung der Schulen betreiben, wenn in der Schule einmal trainiert wird, was tue ich bei Hochwasser letztendlich. Ja, und das ist schon ein bisschen absurd. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was ich von dieser Zivilschutzübung an Schulengeschichte halten soll. Ich denke, wenn wir tatsächlich den Zivilschutz in Deutschland hochfahren wollen, dann muss der selbstverständlich auch die Schulen beinhalten. Das ist völlig klar. Wenn da dagegen unsere große offensive Zivilschutz 2.0 in Deutschland darin besteht, dass wir einmal im Jahr eine Dreiviertelstunde Zivilschutz in den Unterricht schieben, dann können wir das auch lassen. Also das hängt ganz stark von dem ab erneut, was will ich damit überhaupt erreichen und worauf soll das rauslaufen? Und erst dann kann ich das gegebenenfalls kritisieren oder gutheißen. Aber genau diese Debatte findet ja schon wieder nicht statt. Und wir haben gerade auch schon wieder eine solche Phantomdebatte, die kriegen wir auch alle Jahre wieder, um die sogenannten Jugendoffiziere. Regelmäßige HörerInnen dieses Podcasts wissen, was das ist, weil ich hatte ja einen Jugendoffizier, den David, hier zu Gast, der genau erklärt hat, was er da macht. Und ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen mit denen. Und ich finde das so vogelwild, bar welcher Sachkenntnis in den Debatten da immer argumentiert wird. Das war ja schon bei dem Zivilschutz, wo sich die GEW so beknackt aus dem Fenster gelehnt hat mit ihrem Militarisierung, als ob das irgendwas mit der Bundeswehr zu tun hätte. Ja, die haben ja wirklich gesagt, kein Zivilschutz, weil wir wollen nicht die Bundeswehr an der Schule. Ich denke so, was hat denn das miteinander zu tun? Nee, da werden einfach nur Reflexe abgespult. Und das Gleiche haben wir bei den Jugendoffizieren. Da ist dann die Kritik, die Bundeswehr darf nicht einfach an unsere Schulen kommen. Und so, Leute, die Bundeswehr kommt auch nicht einfach an die Schulen. Jugendoffiziere müssen eingeladen werden von einer Lehrkraft. Die kommen nicht von allein. Also es ist nicht so, als ob da plötzlich ein uniformierter Mensch vor der Tür steht und sagt so, sorry, tritt mal zur Seite, Herr Sasse, ich mache jetzt hier einen Vortrag. Nee, das passiert ja nicht. Ich muss den ja vorher einladen und mit dem dann drüber sprechen, was für einen Vortrag ich da haben will. Und auch hier, das scheint ebenfalls nicht, weil es dann immer heißt, ja, keine Werbung für Bundeswehr an den Schulen. Denen ist explizit verboten, im Rahmen von Staatsverträgen ist es festgelegt, die dürfen keine Werbung für die Bundeswehr machen. Und das machen die auch nicht. Ja, also zumindest keine richtige. Ich habe das ja auch in dem Podcast mit dem David angerissen gehabt. Die stellen sich natürlich immer vor und die zeigen dann natürlich schon, was für coole Sachen sie bei der Bundeswehr schon gemacht haben. Aber ganz ehrlich, das ist wieder diese Geringschätzung von Jugendlichen, als würden die sich da davon beeindrucken lassen. Also nur weil da so einer eine billige PowerPoint hält, in der er zeigt, dass er mal mit der Marine in Kapstadt war, gehe ich doch nicht zur Bundeswehr. Oder weil ich feststelle, wow, die Gebirgsjäger fahren tatsächlich gelegentlich Ski. Das ist ja nicht das Argument, warum da Leute hinziehen. Also das sind Bilder von einer Beeinflussbarkeit der Jugend quasi da. Die sind ja auch völlig unrealistisch. Also ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte einen solchen Einfluss haben auf die. Ja, wenn ich einfach nur einmal was Cooles zeige, dann wollen die das alle als glühende Überzeugung machen oder so. Die Jugendoffiziere dienen der sicherheitspolitischen Aufklärung. Die halten sicherheitspolitische Vorträge. Die erklären, was ist Terrorismus oder sowas. Und die argumentieren dann nicht mal, müssen wir die Bundeswehr dagegen schicken, sondern das ist wirklich ein ziemliches Informationsangebot. Und es wird dann in einen Topf geschmissen in diesen Debatten, beispielsweise mit dem Auftritt der Bundeswehr auf den Games-Messen. Das Argument sehe ich schon viel eher. Ja, dass da quasi versucht wird, mit die Shooter und echtes Militär miteinander zu verquicken, in der Hoffnung, ein paar von den Gamer-Kids quasi zur Bundeswehr zu begeistern. Kann man, also da würde ich schon viel eher gegebenenfalls das Argument sehen. Ich finde es okay, es ist halt Nachwuchswerbung. Ja? Erneut, die Kiddies sind souverän genug, dass die das können. Also wenn ich einem 18-Jährigen nicht zutraue, gegebenenfalls der Werbung von der Bundeswehr nicht auf den Leim zu gehen, dann kann ich den noch nicht wählen oder Auto fahren lassen, sorry. Also das ist einfach, so viel Vertrauen muss man in die Kinder dann schon haben. Und gegebenenfalls kannst du ja nach der Grundausbildung eh abbrechen. Ich glaube, die schreckt eh ziemlich viele von den Leuten dann ab, die dann gegebenenfalls dahingehen von den Berichten, die ich kenne. Das sei mal völlig dahingestellt. Aber das wird in diesen stupiden Debatten eben alles immer in einen Topf geworfen. Ja, dann ist die echte Personalwerbung auf der Gamescon ist dann plötzlich dasselbe wie der Jugendoffizier an der Schule, ist dasselbe wie eine Zivilschutzübung, ist dasselbe wie eine Tauruslieferung, ist dasselbe wie eine Atombombe auf Moskau. Ja, und
die Kriegstüchtigkeit, die würde ich da auch noch reinnehmen. Da gab es ja auch sehr viel Diskussion.
Total, drüber. Ja. Also auch hier, wer das verpasst hat, Gratulation an euch. Die Debatte war, dass irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, hat den Spruch getan, die Bundeswehr muss auf jeden Fall kriegstüchtig sein. Und es ist ja eigentlich eine Nullaussage, weil eine Bundeswehr, die nicht kriegstüchtig ist, wozu haben wir die genau? Ja. Also das ist ja wirklich kompletter Blödsinn. Das ist ja wie wenn ich sage, jeder deutsche Polizist muss grundsätzlich in der Lage sein, jemanden festzunehmen. Ja, no shit. Dafür sind die da. Wir wollen nach Möglichkeit nicht, dass die ständig irgendjemanden festnehmen müssen. Von mir aus auf einer Demo für Ordnung zu sorgen. Ja, das ist deren ihr Job. Dafür müssen die bereit sein. Wir hoffen, dass sie es nicht tun müssen. Ne? Aber grundsätzlich müssen sie es tun. Und das Gleiche gilt für die Bundeswehr. Wenn die nicht kriegstüchtig sind, dann brauchen wir den Laden nicht. Und das ist natürlich eine Position, die kann man haben. Und einige radikale Linke haben das ja auch, ja, quasi Armeen komplett abschaffen. Ich halte es für quatschig, aber das ist wenigstens eine kohärente Position. Aber diese...
Immer noch besser, als irgendwie eine unfähige Armee zu haben, die dann nicht kriegstüchtig ist.
Auch hier, ich nehme lieber die unfähige Armee, bevor ich gar keine habe. Aber nichtsdestotrotz, also diese...
Aber wir wollen ja nicht mit Absicht eine unfähige Armee haben.
Der Punkt ist einfach nur, diese ganzen Sachen laufen durcheinander. Komplett und werden alle miteinander verknüpft und es ist eben auch immer dieser identitätspolitische Kram, der damit durchbricht. Man erhofft sich quasi diese außenpolitischen Stoßrichtungen oder auch eben die Politik zur Bundeswehr zur eigenen Geschichte benutzen zu können. Also von konservativer Seite aus beispielsweise geht es dann wieder um diesen Dienen-Gedanken und quasi dieses Struktur reinbringen und die Jugendlichen sozusagen, ich meine, die sagen das eigentlich ziemlich offen. Ich habe gerade quasi die genauen Wortlaute nicht zur Hand, aber es geht immer um quasi diese etwas, nennen wir es mal, autoritäreren Strukturen, dass die das mal lernen und dass die quasi einen Platz bringen, dass sie einen Beitrag leisten. Ja, auch ich leiste meinen Beitrag sozusagen. Diese ganzen Dinge, und das möchte man sozusagen über das Instrument Bundeswehr machen. Und umgekehrt wollen die Linken eben die Menschen alle, die Jugendlichen alle zum neuen, besseren moralischen Menschen erziehen, indem sie das alles verhindern, sozusagen. Und dann idealerweise quasi linke AktivistInnen an die Schule einladen. Klammer auf, was im Übrigen genauso geht. Also ich kann problemlos einen Aktivist von der letzten Generation oder eine Aktivistin aus der Friedensbewegung einladen. Ich kann das sogar gleichzeitig tun mit den Jugendoffizieren. Die machen das zwar nicht gerne, aber manche von denen tun es. Das hängt immer von der einzelnen Person ab. Und das alles sind Möglichkeiten. Die es da gibt. Wir leben in einer pluralen, demokratischen Gesellschaft, und dieses hysterische Überzeichnen und da quasi diese außenpolitischen Konflikte so zu überziehen, ich finde es nur noch nervig.
Ja, also das finde ich auch, dass da vieles sehr schnell in Hysterie umschlägt. Wie gesagt, Deutschland ist da speziell, aber das ist im Moment, glaube ich, noch so eine ganz spezielle Phase. Also ich hatte, weil diese Debatten auch irgendwie alle so zu einer verschwommen sind, nach dem Motto, die Jugendoffiziere kommen in die Schule, um mit den Kindern eine Zivilschutzübung durchzuführen und am Ende, damit man dann kriegstüchtige Erwachsene hat oder kriegstüchtige Kinder, die, auch schon irgendwo gelesen, morgen an die Front sollen. Ich weiß gar nicht gegen wen, aber es war so völlig...
Die bedienen dann die Tauben.
Genau, wir brauchen da ja noch Leute für. Aber so völlig abseitig, weil, wie gesagt, dieser Zivilschutz, ich finde, der passt da überhaupt nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie der da reinkam, weil das ist für mich auch sowas, was zum, also glaube ich, irgendwann sollten die Schulen da mit ins Boot geholt worden, aber das scheint mir, wenn man sich so die letzten Katastrophenfälle ansieht, eher ein Problem der Behörden, auch der Entscheidungswege, bevor man da Kindern sagt, was sie zu tun haben, müssen sie erstmal selber erklären, wer was zu sagen hat vielleicht. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist wirklich extrem. Und ich bin da, wie gesagt, ich finde auch die andere Seite extrem, weil gerade bei der CDU, bei den Konservativen hat das so extrem mit Wehrdienst, Jugendoffizieren, dass das einfach nur als Vehikel genommen wird, als Disziplinierungsinstrument für Jugendliche. Und es tut mir leid, dafür ist die das macht die Bundeswehr bestimmt nicht kriegstüchtig. Das ist nicht die Aufgabe der Bundeswehr. Das passiert oft nebenbei, aber das ist jetzt nicht, um irgendwelche Jugendliche zu disziplinieren. Das ist doch kein Bootcamp. Die haben einen Job, die haben eine Aufgabe. Und wenn es nicht so klappt oder wenn das meinetwegen nur ein bewaffnetes THW ist, da musste ich übrigens bei Zivilschutzübungen als erstes dran denken, dass ich dachte, die Kinder werden zum bewaffneten THW ausgebildet. Aber wie gesagt, das tut mir leid, aber das nimmt die Bundeswehr genauso wenig ernst wie jemand, der meint, wir wollen gar keine Armee. Das ist für die Bundeswehr genauso schädlich zu tun, als wenn die da einfach nur irgendwie im Bootcamp sind, ohne weitere Aufgaben.
Total. Also an der Stelle will ich tatsächlich mal guten Gewissens Willy Brandt zitieren. Die Schule der Nation ist die Schule. Ne? Der Job, der, wie du schon sagst, der Job der Bundeswehr ist nicht moralische Erziehung für irgendwen. Der Job der Bundeswehr ist Landesverteidigung. Ne? Und deswegen, das ist deren Beruf, und sie quasi für irgendwas anderes Zweck zu entfremden, das ist letzten Endes tatsächlich gleichwertig mit diesem Radikalpazifismus oder wie auch immer man das nennen will, seitens von links quasi. Das ist wirklich genau der gleiche Unsinn, der klingt nur vernünftiger. Aber er ist es nicht, weil das einfach, wie du schon sagst, das ist nicht deren Job. Und bitte, bitte, also den Unfug sollten wir auch lassen. Und das Gleiche gilt dann eben, und darüber haben wir jetzt heute wirklich ausführlich geredet, für diese außenpolitischen Debatten, in denen man auch nur versucht, seine eigene Identität in seiner Haltung oder zu Waffenhilfen oder was auch immer eben aktuell das Thema ist, auszudrücken. Und damit sollte man aufhören und stattdessen müssten wir wirklich mal vernünftig darüber sprechen, was eigentlich außenpolitische Ziele Deutschlands sind. Und dann können wir die Debatte darüber führen, wie man die erreichen kann. Aber genau diese Debatte entziehen wir uns permanent. Und das halte ich für das größte Problem.
Ja, da würde ich ja zum Abschluss auch noch ergänzen, dass ich auch glaube, dass es viel Verdrängung so ein bisschen. Man sperrt sich da wirklich vor den schwierigen Fragen. Das haben wir sowohl Russland, Ukraine, als auch Gaza, als auch meinetwegen was tun mit Wehrpflicht oder so. Das sind unheimlich schwierige Fragen. Wie gesagt, ich kläre die auch lieber alleine für mich oder in einem Zweiergespräch, als dass ich öffentlich drüber rede. Aber die werden ja gar nicht mehr gestellt. Wenn man da sich, das wird sofort auf eine Debatte, ob alle Linken Israel doof finden oder ob alle Linken Russlandfreunde, das wird sofort auf Nebenkriegsstaat, wo man sich auskennt und sicher fühlt. Und dann, das ist eine einfache Debatte. Und das ist, glaube ich, eben auch eine Verdrängung, sich mit den schwierigen Sachen nicht zu befassen. Von allen, von den Politikern, von den Medien teilweise auch und auch von dem normalen Menschen auf der Straße.
Und damit beenden wir dann diese Folge auch. Sorry für diejenigen, die sich etwas mehr Substanz erhofft haben, aber es ging eben heute tatsächlich mehr um die Diskursanalyse bei dem Ganzen. Teilt uns mit, was ihr denkt, wenn ihr mehr Expertise habt auf diesen Gebieten und wir irgendwo komplett falsch lagen oder ihr noch wichtigen Kontext beizufügen habt, setzt den gerne dazu in der üblichen Diskussion auf dem Blog oder wo auch immer ihr diesen Podcast gefunden habt. Schreibt uns an auf Twitter und so weiter, sendet eine Brieftaube, macht Rauchsignale. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sprechen uns bald wieder, hoffentlich in einem etwas hoffnungsvolleren oder doch zumindest expertisereicheren Kontext. Bis dahin, adieu und dir danke, Ariane, danke schön fürs Mitmachen.
Jo, danke auch. Tschüss.